Es muss nicht perfekt sein, damit du stolz auf deinen Hund sein kannst. Werden die Big Seven besprochen. Und das sind die 7 größten Einflussfaktoren auf seinen sportlichen Erfolg. Ja, wie man eigentlich trainieren müsste, um sich an eine Wettkampfsituation zu gewöhnen. Selbstvertrauen ist nicht Fremdvertrauen. Also du kannst nicht deine allerbeste Leistung abrufen, wenn du einfach nur gewinnen willst. Weil gewinnen willst du per se, sonst würdest du dich nicht anmelden zu einem Wettkampf.
Jan und Miris Gedankenspaziergang.
Moin! Ich wollte mal anders anfangen.
Ja, ich nicht. Hi Miri!
Wunderschönen guten Tag! Herzlich willkommen natürlich auch an alle draußen, Zuhörer und Zuhörerinnen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Ja, auch von mir. Herzlich willkommen.
Jan, ich freue mich besonders heute auf die Folge, weil es ist ja schon so ein Herzensthema von dir. Und du hast dir da schon, seit ich dich eigentlich kenne, viele Gedanken dazu gemacht. Das ist jetzt vielleicht kein Gedanke, der entstanden ist, sondern wo du schon viele, viele Jahre in dir rumträgst und jetzt auch ein bisschen auslebst. Und jetzt nimm uns doch mal mit, welcher Gedanke das so ist.
ja, keine Ahnung, ich habe ja mehrere Gedanken. Aber so der Hauptsatz, der mich die letzten Jahre umgetrieben hat, war halt immer, es muss nicht perfekt sein, damit du stolz auf deinen Hund sein kannst. Und damit einhergehend oder damit verbunden, ja, die mentale Einstellung des Hundeführers im Prinzip auf den Hundesport bezogen. Da sehe ich halt eine der letzten ganz großen Stellschrauben im Agility neben der Sportlichkeit der Menschen halt. Aber das, glaube ich, ist nicht so eine große Stellschraube wie letzten Endes der mentale Bereich, wo einfach ja noch nicht viel passiert ist, zumindest nicht in der großen, breiten Masse.
Ja, und darüber wollen wir heute natürlich viel reden, weil du ja auch nochmal jetzt eine Fortbildung, Ausbildung angefangen hast als Mentaltrainer, darf man ja sagen, oder?
Ja, genau.
Und da nimmst du uns diesmal mit, da sind wir glückliche Zuhörer, was du denn da so alles lernen darfst und vielleicht auch in welchen Sachen du so bestätigt worden bist mit deinen Gedanken.
Ja, das Feld ist riesig, also es ist viel, viel größer, auch als ich es angenommen hätte. Also ich glaube, jeder hat sofort, wenn man über Mentaltraining spricht, so irgendwas in seinem, oder über mentale Stärke spricht, irgendwelche Bilder in seinem Kopf. Und jeder biegt dann so in seine Wege irgendwie ab. Für mich war halt echt erstaunlich, wie wissenschaftlich fundiert das Ganze eigentlich ist, wie viele Studien es dazu gibt und welche krassen Prozentzahlen an Leistungssteigerung da erzielt werden können. Und dann unterm Strich, und das war die zweite ganz große Erkenntnis, die ich bisher sammeln durfte, mit was für kleinen Schritten. Also ich sitze da irgendwie immer und dann erzählen die einem was und dann denke ich so, ja, nee, genau, mit so einer Kleinigkeit. Und dann fängst du aber an, diese Kleinigkeit aufzudröseln und denkst auf einmal so, wow, okay, diese Kleinigkeit hat uns gerade 16 Stunden beschäftigt. So klein scheint diese Kleinigkeit nicht zu sein. Und in erster Linie, glaube ich, können wir im Agility da natürlich ganz, ganz viel aus anderen Sportarten lernen, denn in anderen Sportarten ist das ja schon total gang und gäbe. Ich glaube, bisher war es im Agility nicht nötig, weil die Sportart zum einen halt ist ja noch eine sehr junge Sportart, wenn man sie im Vergleich zu anderen Sportarten sieht. Und zum anderen, glaube ich, gab es bisher offensichtlichere Stellschrauben, an denen man schrauben konnte, um den Sport voranzubringen oder die Leistungsdichte zu erhöhen oder den Sport zu entwickeln, wie auch immer man das betrachten möchte. Und jetzt sind wir ja aber langsam, wir hatten es ja schon ein paar Mal so, glaube ich, aus meiner Sicht, oder auch wenn ich mich so unterhalte, viele glauben schon, dass wir zuchttechnisch fast am Ende angekommen sind, was Schnelligkeit oder Beweglichkeit von Hunden angeht. Zumindest wenn du sie so diese richtig krassen Linien, die im Agility dann forciert werden, anguckst. Ich glaube, da ist nicht mehr viel mehr möglich. Das können jetzt Ärzte oder Physiotherapeuten besser beurteilen als ich, aber ne, wir haben immer wieder diese Themen, so passt überhaupt noch eine Handbreit zwischen die Vorderläufe, ist da überhaupt noch genug Platz für eine Lunge oder. Und auch im Punkto Parcoursbau und Geschwindigkeit sind wir, glaube ich, irgendwann einfach an der Grenze. Und wenn du dann irgendwann sehr viele Hunde mit einem sehr guten, fürs Agility sehr gut geeigneten Körper in dem Sport hast und einfach eine hohe Dichte an qualitativ sehr gutem Training, und auch das wird ja immer mehr, weil wir immer mehr Hallen bauen, immer mehr Leute sich hauptberuflich mit dem Thema beschäftigen dürfen, immer mehr Erfahrung sammeln, überall sehr lange Training geben, dann letzten Endes, glaube ich, ist ein guter Agility-Trainer einfach jemand, der es sehr, sehr lange, sehr, sehr aufmerksam macht, weil der einfach sehr, sehr viel sieht und einfach von seinem Erfahrungsschatz dann leben kann. Hatten wir ja auch schon mal, weil ne, die Technik und so kannst du dir heute alles auf YouTube angucken, das ist halt nicht mehr der Game-Changer als Trainer, sondern ich glaube wirklich dein Erfahrungspool, um das jeweilige Team dann richtig einzuschätzen, um ihnen die richtigen Methoden an die Hand zu geben. Und dann bleibt halt irgendwann nur noch ein Baustein. Und ich glaube, das ist jetzt halt der, der jetzt irgendwann in den Fokus rücken wird, nämlich dann wirklich die mentale Stärke des Hundeführers. Weil wenn ja 30 Leute am Start stehen, die im Prinzip mehr oder weniger gleich gut ausgebildeten Hund haben, mit mehr oder weniger denselben körperlichen Voraussetzungen und ja alle in denselben Kurs logischerweise reingehen und den laufen müssen, dann bleibt ja nur noch das, wenn wir mal die menschliche Fitness außer Acht lassen oder sagen sogar noch, dass auch die bei den 30 Leuten mehr oder weniger gleich wäre, dann entscheidet halt nachher deine Einstellung und das, was du dir in dem Moment in deinem Kopf sagst und wie mental stark du aufgebaut bist. Und das ist dann deutlich mehr als Chaka, ich bin irgendwie geil, ich schaff das. Deswegen heißt das Ganze zum Beispiel auch, war für mich auch eine neue Erkenntnis, das heißt Mentaltraining, weil du auch deine mentale Stärke trainieren musst. Also du kannst nicht einfach mal irgendein Wochenendseminar besuchen und bist danach mental stark. Das funktioniert halt überhaupt nicht. Das verpufft, bevor du mit deinem Auto zu Hause angekommen bist. Dann hattest du ein cooles Wochenende mit einem guten Gefühl. Das hat aber leider überhaupt keinen Mehrwert gebracht. Sondern du musst es wirklich in deinen Alltag einfließen lassen. Die nennen das jetzt da konzentrierter Lifestyle. Und dann fängt es halt an, Sinn zu machen, wenn du das trainierst, um es dann irgendwann mal, und dieses irgendwann bestimmt natürlich jeder für sich selbst, je nachdem, wie gut du halt das für dich dann trainieren kannst, in einem Wettkampf oder in einer stressigen Situation, denn nichts anderes ist ja ein Wettkampf. Man kann ihn gleichsetzen mit einer Prüfungssituation in der Schule oder in der Uni oder auf der Arbeit oder wo auch immer, abrufen kannst.
Was ist denn genau mentale Stärke? Man redet so viel darüber, aber ob sich darüber jemand schon mal wirklich Gedanken gemacht hat, was bedeutet denn das, eine mental oder mental einfach selber stark zu sein?
Ja, ist sehr, sehr spannend. Das ist eine richtig spannende Frage. Frage ich mich nämlich aktuell auch. Ist leider so eine richtig dumme Fortbildung, wo die Fragen immer zurückspiegeln und man sich selber darüber Gedanken machen muss und nicht einfach eine Antwort von denen kriegt. War auch richtig anstrengend. Also zum einen ist es halt, die menschlichen Gedanken wirken sich auf alles aus. Wir haben zum Beispiel so ein paar Übungen gemacht, dass du rein über eine Vorstellungskraft dass sich da Muskeln ansteuern lassen. Das, was du im Prinzip auch schon mal über Hunde gesagt hast, wenn wir den Blick dahin lenken, haben wir eine Voraktivierung von den Muskeln. Das habe ich jetzt am eigenen Körper quasi da dann erfahren. Das geht so weit, dass du wirklich umfällst. Nur weil du daran glaubst, dass du umfällst. Also da gehört natürlich ein bisschen mehr dazu, aber mal so ganz weit runtergebrochen ist es dann das. Und deswegen ist mentale Stärke, glaube ich, oder meine Definition jetzt gerade aktuell, die Stärke, sich seiner Gedanken bewusst zu sein, die dürfen dann auch gerne negativ sein, aber ich muss sie mir erstmal bewusst machen in dem Moment, um überhaupt darauf reagieren zu können. Und ich glaube, das Hauptproblem ist, dass wir selber gar nicht merken, was wir eigentlich gerade denken oder was wir uns selber sagen. Ja, dann sagst du, ja, schaffe ich eh nicht, komme ich nicht hin oder so. Das ist ja noch offensichtlich, aber da steckt ja viel mehr dahinter. Und solange du dir nicht bewusst bist über das, was du dir eigentlich in deinem inneren Dialog mit dir selbst dir sagst, kannst du ja gar nicht daran arbeiten. Und deswegen würde ich jetzt den ersten Definitionsschritt in die Richtung dahingehend setzen, dass ich sage, mentale Stärke ist, dass man zu jeder Zeit weiß oder dass man sich relativ schnell dann darüber bewusst wird, was man mit sich selber im inneren Dialog gerade ausmacht und dass man dann die Fähigkeit besitzt, das zu switchen in einen guten Kontext, der dann halt zielführend ist.
Ich gebe noch ergänzend dazu, habe ich in der Humanphysio-Ausbildung tatsächlich gelernt, wie du auch sagst, das kann man total bestätigen und es ist auch wissenschaftlich belegt, dass Gehirnareale, wenn ich nur daran denke, nach rechts zu schauen, ohne dass meine Augen sich bewegen oder der Fokus dahin geht, werden tatsächlich schon Gehirnareale aktiviert und die Muskeln voraktiviert. Also das ist wirklich außergewöhnlich und um da vielleicht auch ein Beispiel zu sagen, hat, denke ich, fast schon jeder erlebt, dass man nachts träumt, dass man irgendwo runterfällt oder stürzt und dann wacht man auf und klammert sich echt irgendwo fest oder wirklich schmeißt sich selber vom Bett eigentlich so ein bisschen runter und das ist ja nur ein Gedanke, das ist ja keine Realität, das erlebe ich nicht und trotzdem reagiert der Körper darauf, dass er denkt, er fällt wirklich. Also ich denke, das ist so ein Beispiel, wo jeder sagt, ah ja, okay, jetzt kann man das vielleicht auch verknüpfen, was da eigentlich alles passiert und was ich das Krasse finde, was auch Gedanken Auswirkungen auf unseren Körper haben, ne? Also wenn wir jetzt auch wirklich vom Mensch auch zum Hund gehen, dass die Gedanken natürlich, was auch er sich macht, ne, oder was ich ihm vielleicht auch reinpflanze über Körpersprache, über das, was ich ihm sage, das verändert den Hund natürlich auch körperlich. Und das kann sowohl gut sein, aber das kann natürlich auch ins Schlechte reingehen.
Genau, wir haben da eine Studie kennengelernt. Ich müsste jetzt rausholen, wie sie heißt, ich weiß nicht, aber das ist sehr witzig. Da hat man einen Tennisspieler über mehrere Monate, jeden Tag haben seine Kontaktpersonen ihm immer wieder gesagt, was für schwere Arme er hat. Und irgendwann hat er es nicht mehr geschafft, gut Tennis zu spielen, weil der selber so krass dann wohl in seinem Kopf hatte, ich habe schwere Arme, dass es dann einfach nicht mehr funktioniert. Egal wie viel du trainierst, egal wie sehr du dich bemühst, irgendwie alles in dir sagt dann, du hast schwere Arme, wenn du das dann selber glaubst und selber annimmst.
Und wenn wir schon gerade bei Tests und wissenschaftlichen Sachen sind, kennst du das auch, dass da wurden Pflanzen besprochen. Tatsächlich, man hat zwei identische Pflanzen genommen und der einen hat man immer gesagt, man hat beiden ausreichend Wasser gegeben, das waren die optimalen Verhältnisse. Und der einen hat man immer gesagt, wie schön sie ist und wie toll sie wächst und dass sie eine wunderschöne Pflanze ist, wahrscheinlich die schönste auf der ganzen Welt. Und die andere hat man gesagt, du bist so hässlich und alles. Und tatsächlich, die, wo man immer negativ besprochen hat über Wochen, die ist eingegangen und die andere hat wunderschön geblüht. Also eigentlich verrückt, kann man sich kaum vorstellen. Ich habe mir oft schon vorgenommen, dass ich das auch mal mache. Ich halte das einfach irgendwie nicht durch. Am Tag 2 rede ich schon mit den Pflanzen nicht mehr, sondern immer mit den Hunden. Aber fand ich irgendwie krass, als ich das gelesen habe, denkst du so, nee, das kann doch nicht sein, oder? Also selbst nur durch Worte, also wirklich Pflanzen besprechen, hört sich ja fast schon esoterisch an, aber ist offiziell nachzulesen.
Krass, ne? Und wenn man jetzt so, also in meinem Kopf war jetzt sofort so, wenn man das von dem Tennisspiel-Dings da und von den Pflanzen und dann mal überlegt, wie häufig man irgendwelche Sätze zu seinen Hunden sagt,
ja. Schon
irre, ne? Also.
Und das weiß man ja, dass Schwingungen und das Energie, was wir, man kann ja auch Wasser besprechen, das auch mit Musik bespielen, da sieht man ja, wie das reagiert auf Frequenzen und alles. Das ist ja wirklich kein Geheimnis und keine neue Erkenntnis mehr. Und wir bestehen ja fast nur aus Flüssigkeit und Wasser und der Hund auch. Und deshalb denke ich, dass das ganz, ganz viel ausmacht und dass diese Nuance nicht, was wir sagen, sondern in welcher Frequenz wir das sagen. Das ist doch, kennt doch jeder, du beleidigst deinen Hund, aber sagst es so ganz freundlich und geil. Und jeder Hund freut sich, ne, weil die Frequenz anscheinend ausschlaggebender ist als diese Worte, was ich ja dann im Endeffekt sage. Und wie du sagst, macht man sich darüber mal überhaupt einen Kopf, was ich dem Hund jeden Tag mitteile, egal in welcher Art, jetzt Training und Alltag?
Genau, glaube ich nämlich nicht, beziehungsweise selbst wenn man sich darüber Gedanken macht, oder auch wenn, also bleibe ich bei mir, selbst wenn ich mir darüber Gedanken mache, habe ich mir bisher noch nie Gedanken darüber gemacht, welche riesengroßen Auswirkungen das auf das große Ganze haben könnte. Weil so eine zweite richtig große Erkenntnis, da sind natürlich Sportwissenschaftler, die uns fortbilden. Und habe ich bis dahin noch nie gehört. Mit allen Profisportlern oder mit den meisten werden die Big Seven besprochen. Und das sind die 7 größten Einflussfaktoren auf seinen sportlichen Erfolg. Und ich kann sie einfach mal kurz nennen. Wenn man es hört, sagt man so, ja, nee, klar, ey, total logisch. Aber ich bin ehrlich, ich habe mir in Gänze noch nie über alle 7 Punkte bei jedem Hund Gedanken gemacht. Du hast zum einen Kondition, dann hast du Ernährung, Technik, Taktik, Material, Umfeld und mentale Stärke. Und bei den Profi-Leistungssportlern sagt man heute, das sind nicht die Big Seven, sondern die Big Eight. Man nimmt nämlich noch mediale Kompetenz damit zu.
Echt?
Was man heute nicht außer Acht lassen darf, glaube ich. Bei Hunden ist es relativ egal, außer sie haben ihren eigenen Facebook- und Instagram-Account.
Haben mittlerweile ja viele.
dann ist es vielleicht auch schon wieder wichtig. Genau, aber finde ich halt super spannend, weil wenn man jetzt anfangen würde, mal aufzudröseln, was Kondition eigentlich für den Agility-Hund bedeutet, also ne, welche Arten von Kondition braucht der, und dann zur Ernährung geht und sich anschaut, wie ernähre ich den Hund vor dem Wettkampf, während des Wettkampfs, nach dem Wettkampf, in den Tagen dazwischen, wie gehe ich damit um, wenn ich weiß, dass ich in 4 Wochen 8 Wettkampftage habe, wie gehe ich damit um, wenn ich weiß, dass ich in 4 Monaten keinen Wettkampftag habe, wo ist der Hund da, ne? Also super spannend, also du kannst es ja so weit alles runterbrechen, dass das so komplex wird. Und das finde ich ist schon krass. Also wir verlangen von den Hunden, dass sie Top-Leistung bringen und wir suchen uns ein richtig gutes Training, was natürlich auch total Sinn macht. Aber es gibt halt noch ganz, ganz viele andere Stellschrauben neben dieser einen Stellschraube. Und das war mir natürlich, das ist ja jedem irgendwie klar, dass da mehr dazu gehört. Aber das mal wirklich so richtig krass auseinanderzunehmen, bis in die kleinsten Teile, das fand ich sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Und wie individuell das dann doch pro Hund ausfällt, das fand ich auch nochmal richtig spannend. Ich habe dann halt angefangen, das für den ersten Hund zu machen. Die gucken mich da mal ein bisschen komisch an, weil ich ja der Einzige bin, der da dann irgendwas für Hunde macht. aber also erstmal ist auch wieder da super spannend, wie viel 1:1 gleich zu den Menschen ist. Mhm. Also die füllen das für Menschen aus, ich fülle das für Hunde aus. Und danach gucken wir uns an und denken so, krass, wenn du mir nicht gesagt hättest, dass das für Menschen ist, hätte ich es auch übernehmen können und andersrum. Mhm. Und wie viel da wirklich reinfließt. Wahnsinn. Und wenn du dir dann überlegst, dass der Hund samstags auf einem Turnier keine Leistung bringt, ja, und du jetzt mal diese 7 Dinger nimmst und die mal aufdröselst und guckst nur mal, was in den letzten 2 Tagen los war, findest du wahrscheinlich 100 Ansätze, wo du ansetzen könntest und sagen könntest, okay, daran kann es gelegen haben. Klammer auf, wir setzen immer voraus, dass das Training optimal ist, dass der Hund die Sache an sich beherrscht, sonst geht das natürlich nicht. Das vielleicht mal vorweg, also Mentaltraining generell, die sagen da immer, ist nichts für Dünnbrettbohrer. Ja, sondern du musst natürlich schon sehr, sehr gut in der Sache sein. Ansonsten kannst du mental so stark sein, wie du willst. Wenn du die Sache nicht kannst, dann bringt es ja nichts. Logischerweise. Ja. Und das fand ich aber, wie gesagt, mega spannend, das mal so auseinander zu dröseln. Und dann kam sofort bei mir der zweite Gedanke, krass, und jetzt müssten wir dasselbe nochmal für den Menschen machen, weil es ja bei uns auf beide ankommt. Mhm. Boah, und dann ist ja, also dann hast du ja schon eine ½ Fehleranfälligkeit in all diesen Bereichen mit all seinen Unterpunkten. Richtig krass.
Und was mir gerade so in den Kopf kommt, jetzt machst du das, selbst wenn du das machst, ist ja doch mit viel Aufwand verbunden und ist ja auch nicht von heute auf morgen alles verändert. Jetzt machst du das für einen Hund. Jetzt haben ja die meisten, die trainieren, einen zweiten, einen dritten, weil sie einen alten, einen jungen, vielleicht noch einer ist verletzt, mit dem machen sie nicht ganz so viel, oder haben einen Hund in Large, einen Midi, Small, wie auch immer. Das heißt, eigentlich muss man es ja für jeden Hund machen. Und das ist ja, wenn ich dann sage, okay, diese Ernährung ist gut für diesen Hund, heißt das ja nicht, dass die gleiche Ernährung gut für den zweiten Hund von mir ist und dass der die gleichen Ergänzungen braucht und vielleicht hat er andere Regenerationszeiten, vielleicht ist er anders vom Konstitutionstyp, von der Anatomie, mit Sicherheit, von der Muskulatur anders. Ist ja wie bei uns Menschen. Der eine ist dafür prädestiniert, Bodybuilder zu werden, der andere ist vom Körper so zum Läufer geboren. Du kannst alles durch Training verändern und den Körper, der kann sich anpassen. Aber trotzdem muss man ja individuell auf jedes Einzelne eingehen. Ich kann ja nicht einfach irgendwas hinschmeißen und sagen, ja, das ist hier für jeden Hund gut, ne? Und das sage ich auch immer, wenn ich Nahrungsergänzungsmittel empfehle oder bei unserer Serie sage ich immer, ja, das kann für einen Hund passen, aber das kann halt auch nicht passen. Und man muss einfach, das finde ich das Wichtigste, das Passende finden. Und das ist halt wieder mit viel Arbeit, Zeit, Liebe und Geduld verbunden.
Ja, ja. Na, und jetzt bist du nur bei einem Punkt, nur bei Ernährung.
Ja.
Ja, und selbst damit sind wir uns einig, kannst du dich jetzt locker mal pro Hund erstmal 3, 4, 5 Wochen auseinandersetzen, bis du überhaupt das Optimum wahrscheinlich gefunden hast.
Oder hast du dann auch erstmal nur einen Überblick und dann gehst du auf die Suche nach dem Optimalen, ne?
Genau, ja, und jetzt nimm noch mal alle Punkte, die es sonst noch... Ey, Wahnsinn. Also ich finde es so krass, wie komplex es ist. Und wie gesagt, also ich glaube, bisher war es noch nicht vonnöten, weil einfach die Differenzierung in anderen Punkten noch zu groß war, sodass das noch nicht der ausschlaggebende Faktor war. Aber ich glaube wirklich, dass wir da irgendwann hinkommen. Und das zeigen ja alle anderen Sportarten auch, die über die Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte gewachsen sind. Irgendwann bist du an dem Punkt, wo nur noch das, was in dem Kopf von dem Sportler, ja, außer diese krassen Jahrhundert-Ausnahmetalente, die halt alle einfach mal abziehen, aber der Rest entscheidet sich ansonsten halt in deinem Kopf und in deiner Einstellung zu dem, was du da machst. Was zum Beispiel auch richtig spannend war, worüber wir uns richtig lange da unterhalten haben, war, wie sieht dein Training aus? Und dann habe ich mal so überlegt, ja, wie sieht denn so ein Agi-Training oder so ein Agi-Seminar aus? Du musst da zum Beispiel, oder die wenigsten liefern da im ersten Lauf ab, weil du ja irgendwie so im Kopf hast, naja, es ist ja Training und diese Notwendigkeit ist ja gar nicht da, on point beim ersten Mal wirklich abzuliefern oder auch einfach mal auszuhalten, eine Stange fällt und du rennst mal weiter. So, das würdest du ja auf einem sehr, sehr wichtigen Turnier bei einem WM-Lauf würdest du nicht abbrechen, weil du weißt, okay, der A-Lauf zählt noch, es zählt die Kombi. Es könnte bei einem anderen auch noch eine Stange fallen und zack, bist du wieder im Game drin. So. Und so viele Sachen, die du einfach im Training gar nicht mittrainierst, aber sie auf einem Wettkampf dann irgendwie brauchst, fand ich auch einen mega spannenden Punkt. Also ist jetzt auch ne super krass zusammengedrückt, so dieser eine Satz, aber gegen haben wir mehrere Tage drüber gesprochen. So, richtig verrückt. Richtig verrückt. Ja, wie man eigentlich trainieren müsste, um sich an eine Wettkampfsituation zu gewöhnen. Oder um dann in dieser Wettkampfsituation nicht überrascht zu sein von den Sachen, die da passieren.
Ja, und ich glaube, das ist aber halt auch so diese Schwierigkeit, weil alleine kannst du, ich gehe jetzt mal so weit und sage, ich denke, alleine kannst du das nicht trainieren. Du brauchst da ein Team drumherum, du brauchst da Leute, die dich da unterstützen, die mit einem anderen Auge drauf schauen und die natürlich mal tatsächlich vielleicht auch so eine Atmosphäre annähernd, wirst du eh nicht 1:1 hinbekommen, schaffen. Ne? Und wann hast du das mal? Ich bin jetzt auch vorgestern mit unserer jungen Hündin aus dem A-Wurf die Begleithundeprüfung gelaufen und dann haben auch alle gesagt, ja, easy, die läuft doch so ein schönes Fuß. Ja, die läuft ein schönes Fuß. Ich hatte auch keine Bedenken, dass sie nicht die Position macht oder so. Aber ich habe gesagt, erstens ist noch ein Hund, ja, es ist kein Roboter. Zweitens, meine Aufgeregtheit spiegelt sich automatisch, ich weiß noch nicht, wie der Hund, bei Gambit und Bumblebee weiß ich, wie die sind, wenn ich irgendwie einen Wettkampf laufe, wenn ich aufgeregt bin. Ich weiß, wie die damit umgehen. Bei ihr wusste ich es halt nicht, weil wir ja das ja noch nie hatten. Und dann sage ich die dritte Komponente. Ich hatte jetzt, klar, habe ich mal eine Gruppe angefragt und ich bin mal in die Begleithundegruppe gegangen, obwohl da auch gar nicht dann alle Hunde anwesend waren. Aber an diesem Tag, es stehen plötzlich, anstatt 2-3 Autos, stehen da halt 20-30 Autos. Find mal irgendwie 20-30 Leute, die sagen, ey, ich komm mal zu deinem Training und wir treffen uns am Hundeplatz und wir parken mal alles zu. Dann kochen wir an diesem Tag, weil diese Gerüche, wir tun einen Kuchen hinstellen, wir tun ein Zelt aufstellen. Plötzlich steht da ein Zelt, wo halt kein Zelt gestanden hat. Dann spielt einer Richter und macht es. Dann musst du eigentlich wirklich, der muss ja dran stehen und dich bewerten, als wenn es eine Prüfung wäre, damit annähernd dieses Gefühl kommt. Am besten jemand, den du gar nicht kennst. Nicht, dass du sagst, ach cool, da steht meine Freundin easy, sondern, oh Gott, der kennt dich nicht und der steht jetzt da mit Zettel und Stift und bewertet dich. Und dann stehen 30 Leute am Zaun, klappen noch einen Regenschirm auf, der eine steht da mit einem Stück Kuchen, die reden und dann läufst du mit dem Hund rein. Und wann hast du denn so eine Training? Und genauso wie beim Agi, ne? Find mal irgendwo, wo die Tribüne voll ist, wo die klatschen, wo die schreien, jemand rennt mit dem Würstchen vorbei, 20 Hunde laufen schon auf dem Weg zum Start. Das müsstest du ja eigentlich mal ins Training, je nachdem, was für Anforderungen du an dich und deinen Hund hast, muss man jetzt auch mal realistisch sagen, wenn ich sage, ich gebe mich zufrieden, zweimal im Jahr Turnier zu laufen, ob man so einen Aufwand betreiben muss, sei mal dahingestellt. Aber ja, das gehört ja irgendwie auch alles mit dazu. Und das sind Faktoren, ich denke, die kann man trainieren, aber überleg mal, was das für ein Aufwand ist.
Genau, also plus nochmal die Sache, wenn der Hund und du kein Problem damit haben, dann musst du das natürlich auch nicht trainieren. Also dann ist alles fein. Wenn du keine Baustelle hast, mach keine auf, wo keine ist, ne? Mhm. Und das andere ist halt, genau wie du sagst, dieser Aufwand ist so immens, er wird in den Sportarten, wo viel Geld vorhanden ist, wurde uns gespiegelt und eindrucksvoll über Videos gezeigt, wird der betrieben.
Glaube ich sofort.
Da werden ganze Stadien gemietet, da werden Stadionsprecher gemietet.
Krass.
Also richtig verrückt, richtig verrückt. Aber ne, weil Geld halt einfach keine Rolle spielt oder weil der Erfolg, der dahinter steckt, so groß ist, dass er diesen Aufwand rechtfertigt. Aber da sind wir ja selbst im ganz Kleinen, ganz weit von weg.
Ja.
Also, ne, die haben so Sachen gesagt, so, in welchem Outfit trainierst du und womit läufst du dann deinen Wettkampf? Selbst das kann schon einen Unterschied machen. Und jetzt haben wir ja immer noch, und das war dann immer der Moment, und das macht es für mich echt schwer, das alles ist natürlich auf Menschen zugeschnitten. Und für Menschen verstehe ich das alles und kann das alles total nachvollziehen. Und dann probiere ich immer sofort, in dem Moment, wo die irgendwas erklären, okay, und wie kriegst du das auf den Hund adaptiert? Weil wir haben ja auch noch den Hund. Also wie willst du dem, na, mit dem kannst du dich ja nicht an den Tisch setzen, wir hatten schon ein paar Mal, dem das irgendwie rational erklären, sondern das muss ja anders, dem kannst du es im Prinzip nur durchs Zeigen zeigen, ne? Also mal die Lautsprecher anmachen und das sind aber ja die kleinen Dinge, aber wir haben zum Beispiel gehabt, so mentale Stärke oder Selbstvertrauen ist nicht Fremdvertrauen. Du musst dir schon selbst vertrauen. Sonst funktioniert das nicht. Ja, also ich kann dir 100-mal sagen, Miri, du bist gut. Wenn du das selber nicht glaubst, bringt es gar nichts. Aber wie willst du denn bei einem Hund, also, dass der sich selbst vertraut? Also, ich kenne so Hunde oder ich sehe das, glaube ich, den Unterschied zwischen einem Hund, der, ich pauschalisiere es ein bisschen, der weiß, dass er gut ist, und einem Hund, der nicht weiß, dass er, und das ist jetzt aber auch menschengemacht, so, ne? Also, ich glaube, dass wir das machen. So, du kannst dem Hund halt immer sagen, ey, geil, alles, was du machst, ist mega so. Dann werden die natürlich selbstbewusster und werden sich immer mehr ausprobieren. Oder du kannst Hunde deckeln, dann fangen die natürlich an, immer mehr in Frage zu stellen. Klammer auf, plus ein bisschen den Charakter noch von dem mit rein und so. Aber du kannst es ja nicht mit Übungen herleiten, so wie du es bei Menschen herleiten kannst. Und das finde ich halt richtig spannend. Plus dann den Punkt, den du noch sagst, sie müssen auch noch das, was wir an so einem Prüfungstag in uns haben, müssen sie auch noch ertragen. Und das ist ja meistens, oder glaube ich, das Hauptproblem ist nicht, dass wir auf einmal nervös sind, sondern dass sie uns so nicht kennen. Hm. Und auf einmal steht da für sie derselbe Mensch mit einer vollkommen neuen Emotion oder mit einem vollkommen neuen Gefühl oder Geruch oder keine Ahnung was. Und die Hunde denken so, oh, okay, was ist denn heute los, ey? Warum ist sie so anders? Ja, und also das fand ich, also das ist mir irgendwie alles immer schon klar gewesen, aber jetzt dröselt sich das halt so viel mehr auf und ich denke so krass, wie viel dahinter steckt, so hinter dem so, ja, komm, geh raus und hau sie alle weg, so. Ja, nee, so einfach ist es halt nicht. Also es bringt halt gar nichts, irgendwie zweimal mit den Fäusten auf die Brust zu ballern und zu sagen, ich bin Donkey Kong. Ja, dann glaubst du, dass du Donkey Kong bist, aber du bist es halt noch lange nicht. Da gehört halt auch wirklich eine richtig fette Basis dazu, die du dir halt erarbeiten musst, damit du dann in kritischen Situationen ein Fundament hast, auf das du halt gut zurückgreifen kannst.
Du hast es jetzt so mit Klammer gesagt, Charakter. Da würde ich echt gerne nochmal einhaken und ich glaube, ich würde das, meine Meinung jetzt, ich würde das gar nicht so in Klammer setzen, weil ich denke, dass, wie du sagst, man kann Hunde pushen und man kann auch einen Hund so ein bisschen schlecht reden und auch ein bisschen drücken. Aber ich finde, der Charakter ist schon ganz entscheidend, ob der Hund da einfach reingeht und sagt, das Drumherum interessiert mich einfach nicht, weil ich bin so mit mir und ich stehe da souverän, ich nenne es jetzt einfach mal souverän, über all den Dingen. Oder er sagt, oh, ich bin zwar in dem, was ich tue, gut, aber wenn da drüben auf dem Platz neben mir eine Wippe knallt, dann habe ich eigentlich Angst. Ne? Wenn meine Wippe knallt, das ist okay, das ist ein Verhalten, was ich kenne, die Übung kenne ich, alles. Aber wenn das außerhalb ist, dann kriege ich das so sehr mit und dann kann ich mich eigentlich als Hund gar nicht mehr fokussieren. Und ich glaube schon, dass du, um wirklich sehr gut zu sein, und das muss für mich nicht mal Weltspitze sein, sondern einfach gut in dem, was du tust, brauchst du auch diesen Hund, der gut ist und einfach sehr in sich ruhend, sehr selbstbewusst, Bock hat und einfach auch selber, so blöd wie du sagst, an Menschen kann man so viel machen und ich glaube, der Hund muss das einfach so ein bisschen mitbringen, weil ich kann da halt mich nicht an den Tisch setzen und mit ihm darüber reden, sondern er muss das schon so in sich haben und das fand ich ganz eindrucksvoll, dass bei einem Diensthundeführer bei der Polizei habe ich mal vor vielen Jahren eine Hündin kennengelernt und die war so ein bisschen, ja, hatte so mit Bodenbelege so einfach ein bisschen ein Problem, ja, und die hat super toll gearbeitet, aber einfach, wenn die in ein Gebäude gekommen ist, dann ist die da immer wie auf rohen Eiern rumgerannt und dann haben die auch jeden Tag super fleißige Besitzerin, jeden Tag überall drüber und drunter und Gelände und Gitter und Stufen und aber sobald der Hund in Einsatz gegangen ist, war das immer im Hinterkopf. Die konnte trainieren, so viel sie wollte. Dieses Grundding, dass der Hund mit Bodenbeschaffenheit ein Problem hatte. Das ist nie weggegangen. Und dann haben die halt immer gesagt, naja, das ist halt schon jetzt im Einsatz, schicke ich den Hund ins Gebäude. Jetzt kann der sich vom Kopf gar nicht auf diesen Einbrecher fokussieren, weil der ja mit dem Kopf nur ist, oh, das fühlt sich komisch an, rutsche ich hier aus, ich traue mich da nicht drüber, wo ist mein Frauchen, hilf mir, komm mit Leckerli oder sag mir, dass ich da drüber... Das heißt, die konnte sich gar nicht auf die Arbeit konzentrieren und ich glaube, das wird auch so ein bisschen unterschätzt. Wir verlangen von den Hunden viel ab, wir wundern uns, warum machen die jetzt kein Außen, warum treffen die die Zone nicht? Vielleicht sind die in dem Moment so abgelenkt von irgendwas, was außerhalb ist, dass die sich gar nicht konzentrieren können. Die wollen es ja bestimmt. Ich glaube, kein Hund steht morgens auf und sagt, ich will heute nur Fehler machen im Agi-Training. Klar, das sind Egoisten und die wollen gut durch den Tag kommen mit möglichst wenig Anstrengung. Aber dass die jetzt sagen, ich will heute nicht die Zone treffen, um Frauchen oder Herrchen zu ärgern, das glaube ich halt einfach nicht. Und dann finde ich es halt auch entscheidend, wie du auch gesagt hast, wie wird mit diesen Niederlagen, in Anführungsstrichen, was ist eine Niederlage, umgegangen.
Ja, finde ich richtig spannend. Und eine Ergänzung dazu, die wir da kennengelernt haben, das war mir so gar nicht bewusst. Einige versauen es, weil sie Angst vor Erfolg haben.
Krasser Satz.
Richtig spannend. Ja, also dieses Angst vorm Versagen ist klar, das kennen wir alle. Mhm. Und dann gibt es wirklich, und das ist keine geringe Prozentzahl, die checken am letzten, vorletzten, vorvorletzten Gerät, ey, ich habe gleich gewonnen. Mhm. Und dann versauen sie es. Weil sie keine Pläne dafür haben, dass sie gleich gewinnen. Weil das keine Option war. Ja? Finde ich richtig spannend. War mir so vorher nicht klar.
Ja, weil du ja immer denkst, Angst, wenn du irgendwo antrittst, ist das normal, weil jeder will ja irgendwie gut abliefern, gewinnen oder irgendwie halt eine solide Leistung zeigen.
Ja.
Aber krass, ja.
Ja, fand ich richtig spannend, auch diesen Punkt mal zu beleuchten. So. Angst vorm Erfolg. Und dann gibt es da die verschiedensten Wege so. Weil mein Ziel dann erreicht ist und ich keinen, also ne, was ist nach dem Erreichen des Ziels? Ja, Mist, wo ist ein neues Ziel? So, ja, oder weil das dein Endziel war. Oder. Da gibt es ja ganz verschiedene Sachen und das machst du ja alles nicht bewusst, sondern das macht ja deinen Kopf einfach so unbewusst. So, nee, ey, wir dürfen auf gar keinen Fall gewinnen, weil dann sind wir aufgestiegen und wenn wir aufgestiegen sind, dann brauchen wir nicht mehr zweimal die Woche ins Training, weil wir wollten immer nur aufsteigen. Zack, und dann bist du halt so beschränkt, also beschränkt in deinem nicht beschränkt im Sinne von dumm, sondern beschränkt im Sinne von deinem Handeln, dass du nicht gewinnen kannst. Egal, was du machst. Du könntest dreimal die Woche ins Training gehen. Es wird nicht gehen. Finde ich super spannend, diesen Punkt.
Ja. Wie du sagst, habe ich auch nie so beleuchtet. Immer so, ja, was ist halt, wenn du es nicht schaffst und wenn es halt an dem Tag nicht klappt und wenn du nicht bestehst, aber was ist denn, wenn du bestehst, ne?
Ja.
Und wenn es gut klappt.
Ja.
Wenn du vielleicht weiter vorne bist, als du jemals hättest gedacht, da überhaupt zu sein.
Ja. Und um noch ein anderes, also wir schneiden ja alles gerade nur so ein bisschen an, so. Zum einen, weil ich halt auch noch nicht richtig tief in diesen ganzen Dingern so drinne bin und zum anderen, weil es einfach so eine Fülle ist. Was halt auch richtig spannend ist, es wird sich halt zu 100% von dem ergebnisorientierten Handeln gelöst. Es geht nur noch um das Erlebnis. Weil nämlich genau das sagen, was du eben auch gesagt hast, jeder Sportler, der irgendwo antritt, der will eh gewinnen. Aber Gewinn reicht nicht. Gewinn ist so klein. Also du kannst nicht deine allerbeste Leistung abrufen, wenn du einfach nur gewinnen willst. Weil Gewinn willst du per se, sonst würdest du dich nicht anmelden zu einem Wettkampf. Ja, sondern die sagen halt, es muss um das beste Erlebnis gehen. Das finde ich auch richtig geil. Und die fragen dann ihre Sportler, immer nach einem Wettkampf, also natürlich logischerweise auch so welche Platzierung und so, aber die erste Frage, die sie immer stellen, ist, wie war dein Erlebnis? Weil die sagen, das beste Erlebnis führt automatisch zum besten Ergebnis.
Und wahrscheinlich nimmst du dieses Erlebnis und dieses Bewusstmachen davon halt wieder ins nächste Mal mit.
Genau.
Weil der Mensch ist ja schon dafür so konzipiert, dass man so coole Sachen nochmal erleben möchte, ne?
Ja. Ja. Aber fand ich einfach spannend. Also nicht mehr zu sagen, es geht um Platz 1 so, weil darum geht's eh. Also jeder, der Sport macht, will gewinnen. So, sonst brauchst du keinen Wettkampf machen. Also stelle ich jetzt mal so als Hypothese oder als Aussage in den Raum. Und dann ist ja geil, so zu sagen, okay, es soll dein bestes Erlebnis werden. Und jetzt natürlich bei uns dann wieder dein bestes Erlebnis mit deinem Hund. Hm. Was das ganze Jahr gleich 1000-mal schwieriger macht. 1 Million mal schwieriger. weil es sollte ja im besten Fall auch für den Hund das beste Erlebnis sein, damit er zu seinem besten Ergebnis kommen kann. Und jetzt muss ja nicht immer das beste Erlebnis von dem Hund deckungsgleich sein mit deinem besten Erlebnis. Ja. Also Nerv und ich haben häufig unterschiedlich beste Erlebnisse. Und manchmal ist sogar so, dass sein bestes Erlebnis für mich ein richtiges Scheißerlebnis ist. So, aber dann, finde ich, fängt es halt an, richtig spannend zu werden. So, ne? Also ich habe zuerst überlegt, ob man es mit Mannschaftssportarten oder mit Doppelsportarten vergleichen kann, so ein Doppel im Tennis oder so. Aber nee, kannst du nicht. Weil du mit, also weil beide immer Menschen sind. So, und letzten Endes bleibt dir dann auch wieder nur der Reitsport. Zum Beispiel eine Szene, wo Mentaltraining mehr oder weniger schon gang und gäbe ist. Und wo zum Beispiel so Arien gestartet werden wie, ne, wir mieten uns dieses ganze Stadion, da ist ein Stadionsprecher, da sitzen ein paar Leute im Publikum und. So, wo ich auch denke, boah, krass, unvorstellbar. Und dann reisen die da, wenn du morgens um 5 losgefahren wärst, fahren die dann auch um 5 los und sind die Nacht da in ihrem Trailer und du denkst, ey, irre, richtig irre. Ja, aber einfach um halt perfekt darauf vorbereitet zu sein, so, ne? Ja.
Krass.
Also finde ich halt einfach in Bezug dann auf alle Hundesportarten super schwer, weil du ja immer noch die Komponente Hund hast. Und wenn du da dann mal anfängst, Literatur oder irgendwas zu suchen, dann bist du echt schnell fertig mit deiner Suche. Oder wenn du nur mal probierst, Studien dazu zu finden oder so, da ist halt nicht viel. Das finde ich halt krass.
Jetzt in Bezug zum Hund-Mensch-Team oder wie der Hund damit umgeht?
Zum Bezug auf halt Hund und mentale Stärke oder so. Ne? Also auch da kannst du jetzt, also das war jetzt so für mich meine Erkenntnis, ich will ja eigentlich einen Hund, der unabhängig von mir mental stark ist. Ich will ja, ne, dass der einfach mental stark ist, weil er mental stark ist und es nicht davon abhängig ist, dass ich ihn, dass er mich als Komponente dafür braucht. So, weil dann wäre es ja viel zu fehleranfällig oder einflussreich von meiner Seite. Also das wäre nicht gut, glaube ich. So.
Das habe ich ja auch vorher gemeint. Egal, ob wir das jetzt als mentale Stärke oder als Charakterstärke oder so bezeichnen, dass ich tatsächlich denke, was er halt von sich nicht mitbringt, muss ich wieder als Mensch, ich sag jetzt mal, kompensieren, ausgleichen und muss da auch, das heißt, da ist ja nochmal eine Fehlerkomponente, weil ich auch auf sowas noch mit Rücksicht nehmen muss.
Ja, und schneiden wir vielleicht noch eine andere Sache an, weil du es eben gesagt hast, mit dem Fokus. Ich habe bisher 4 verschiedene Arten von, wie ist die Mehrzahl von Fokus? Von Fokussen. Heißt das so? Keine Ahnung. Kennengelernt. Und zwar, wenn man es hört, ist es auch wieder total einleuchtend. Habe ich mir aber vorher so nie Gedanken drüber gemacht. Du kannst im Außen weit sein. Das heißt, du würdest jetzt zum Beispiel alles in dem Raum wahrnehmen. Oder du kannst außen eng sein. Jetzt siehst du nur noch mich auf deinem Monitor. Dann kannst du noch einmal innen weit sein. Das heißt, du spürst deinen ganzen Körper. Oder innen eng. Du spürst nur deinen Zeigefinger an der rechten Hand. So, und dann ist da halt wieder die große Herausforderung, dieses bewusste Umschalten. Du bist jetzt auf einem Turnier als Beispiel und du bist im Außen weit und du nimmst die Zuschauer wahr und wie sie reden und all das, was dich eingestört, jetzt aktiv umzuschalten und sagen, nein, zack, eng, nur noch Parcours. So, das ist dann einer der Punkte, wo die ansetzen und wo die dann halt in das Training gehen. Und das musst du halt trainieren. Das kannst du nicht, weil du ein Wochenende mal irgendwo saßt und dir irgendeiner erzählt hat, dass es das gibt. Das ist cool, dann weißt du zumindest schon mal drum. Aber um das in einer für dich sehr, sehr stressigen Situation abrufen zu können, bedarf es halt, ja, ein längerfristiges Training mit gezielten Übungen, die auf dich zugeschnitten sind, damit sie halt in deinem Gehirn auch greifen. Und dann habe ich das sofort wieder auf den Hund übertragen und habe mir gedacht, okay, ey, wenn der jetzt im Außen weit ist und ich übertreibe es und der rennt halt mal in jedes Zelt, weil es da Kuchen und Würstchen gibt, boah, krass, wie kriegen wir das denn hin, den umzuschalten auf eng, dass der nur noch im Parcours, ja, na klar, du kannst jetzt auch anfangen mit Leckerchen und. Aber dann ist es ja nur von der einen Lockung oder Verlockung in die nächste Verlockung und du arbeitest ja nicht an dem eigentlichen Thema. Ne? Oder wenn du einen Hund hast, der frontal in so einen Ausleger reinballert, den mal dafür sensibel zu kriegen, ey, guck mal, du musst vielleicht mal irgendwie ein bisschen differenzierter deinen Körper ansteuern und mal ein bisschen bewusster wahrnehmen, Vorderläufe, Hinterhand, Rücken, dass du das gezielt mal ansteuern kannst und wahrnehmen kannst, so, ne? Und da kannst du jetzt wahrscheinlich als Physiotherapeutin dann die Übung für geben, wie man das hinkriegt. Und in anderen Stellen ist ja auch super, dass der den ganzen Körper einfach wie so ein Bollwerk einsetzt, nämlich wenn beim Spielen ein anderer Hund in den reinballert oder so, dann ist das natürlich total sinnvoll, dass der einfach dagegen halten kann. Aber das finde ich dann wieder super spannend, da drauf rumzukauen, so wie kann man, für Menschen habe ich jetzt Übung, weil die mir das an die Hand geben, aber für Hunde super schwer.
Aber auch total interessant, weil ich habe ja auch die Yogalehrerin-Ausbildung in Indien gemacht vor ein paar Jahren. Und da, das ist alles kein Neuland, was du jetzt erzählt hast, aber ich habe das halt nur aufs Yoga kombiniert, ne? Meditation ist ja auch nichts anderes wie das Außen nicht mehr so, also erstmal bewusst wahrnehmen, was ist Außen?
Hypnose, Trance, alles dasselbe.
Genau, sowas. Ja. Und dann aber irgendwie sich innerlich zu fokussieren und auch von sich selber, von das heißt Yoga Nidra, da gehst du auch deinen ganzen Körper durch und das ist echt krass, du liegst da und klar spürst du deinen ganzen Körper und die sagt, aber du spürst jetzt nur deinen rechten Zeh und plötzlich spürst du nur noch deinen rechten Zeh, wo du denkst so, nee, das funktioniert doch, das funktioniert alles schon. Aber, ja, super halt.
Echt? Kennst du das richtig witzig? Wir haben die Übung gemacht, wachsende Hand.
Dass sie größer wird?
Ja.
Ja, wir haben es gemacht mit, dass der Arm schwer wird tatsächlich, wie bei einem Tennisspieler. Und ich habe echt gedacht, ich kriege meinen Arm vom Boden nicht abgehoben.
Einfach, also, ich schwöre dir, meine rechte Hand war größer als meine linke. Richtig witzig. Ja. Ja? Also, ja. Und ich bin einer, ich glaube nicht pauschal daran, nur weil mir jemand da vorne sagt, dass das jetzt gleich passiert, sondern ich gehe dann schon auch da rein und bin sehr, sehr kritisch und denke mir, ja komm, überzeug mich erstmal, meine Hand bleibt gleich groß. Ey, du kannst nichts dagegen machen. Mhm. Die war, du musst die dann so aneinander legen und du musst die vorher aneinander legen und die kommt und du drehst die und guckst so, nee, alle gleich lang und die Finger sind nicht. Und ich habe richtig genau geguckt, so, weißt du, und dachte, okay, mich kriegt ihr nicht, ey. Ja, und dann sagt die so, jetzt legen wir unsere Hände nochmal aufeinander und du denkst schon so, okay, fuck you, Alter. Ich kann nichts mehr sagen, ich bin einfach game over, ja. Und das sind so die Momente, wo ich dann für mich angefangen habe zu checken, okay, krass, was können Gedanken machen? Irre. Also, nicht, also es gibt eigentlich gar keine Grenzen mehr, weil wenn das möglich ist, dir in deinem eigenen Kopf vorzustellen, wo du dir rational natürlich sagst, nein Mann, meine Hand ist gerade nicht gewachsen, die kann ja nicht wachsen jetzt gerade. Aber du siehst es, du hältst die Hände aneinander und eine Hand ist größer als die andere, ja. Und du weißt aber, nein, das kann nicht sein. Und dann guckst du wieder hin. Doch, es ist aber so. Nein, es kann nicht sein. Aber guck doch einfach hin. Verdammt, okay, dann ist es jetzt so.
Gibt es diesen Moment als YouTube-Video?
Nein, leider nicht.
Schade.
Aber Grüße gehen raus an Phil aus meiner Ausbildungsklasse. Er hatte die Idee, das mit einem anderen Körperteil abends nochmal nachzuholen.
Oh, mit den Füßen natürlich.
Selbstverständlich. Aber richtig verrückt, ne? Wenn du dann anfängst, und also, ne, und dann machen wir so, und danach geht es dann wirklich in die Studien, in die wissenschaftlichen Belege dafür und die erklären dir, warum das so ist. Irre komplexe Geschichte.
Eigentlich wäre doch jetzt die Herausforderung, ich denke nicht, dass man es eins zu eins auf den Hund übertragen kann, aber irgendwie Wege zu finden, wie man das adaptieren kann, würde ich das jetzt tatsächlich mal sagen. Also ich denke, einen Punkt hast du tatsächlich schon gesagt, das habe ich ja schon live einfach hauptberuflich erlebt, dass Hunde, die wo kein Körpergefühl haben oder wenig Körpergefühl haben und koordinativ sehr schlecht sind, dass man durch gezieltes und bewusstes Training, aber das heißt halt nicht nur turn irgendwie auf diesen Luftkissen rum, sondern wirklich gezielt und koordiniert, dass man das tatsächlich verbessern kann. Und damit öffne ich ja schon mal eine Schranke. Ne? Und da wäre es super spannend, da irgendwie Wege zu finden und das aufzugliedern. Ich denke schon, dass man da noch mehr machen kann. Und ich bin da halt auch voll deiner Meinung. Ich denke, gerade die, wo das auch hauptberuflich machen, oder die jetzt gehen wir mal vom normalen Agi weg und die an der Spitze laufen, die sind körperlich sehr, sehr weit. Die Hunde sind auch körperlich gut trainiert. Da ist Physio gang und gäbe, da ist ein Warm-up da, ein Auslaufen da, die sind ernährungstechnisch gut abgedeckt, aber die sind halt auch mental stark. Und trotzdem glaube ich, dass die, bleibt man bei mentaler Stärke von Hund, dass wenn man da noch einen Schlüssel findet, dass das nochmal was verändern könnte.
Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Also, dass du einfach eine noch größere Konstanz in deiner Leistung hinbekommen könntest. Und dass es halt gar keine, Ja, gar keine ist das, ne? Natürlich wirst du auch mal irgendwo einen Ausbruch nach unten haben, so, das lässt sich nicht vermeiden, aber dass das halt noch mal weniger wird, das glaube ich auch. Ja.
Und jetzt
Weil
will
ich auch
ich aber.
glaube, dass du die größten Effekte wirklich bei denen erzielst, die sich halt noch nie damit beschäftigt haben. Ne? Weil wenn du jetzt überlegst, wir haben jetzt Ernährung und das mit dem Körpergefühl. Sind zwei Punkte. Und überleg mal, wie lange wir nur darüber gerade geredet haben. Und wir haben noch nicht
Ja.
angefangen, mit einem Ernährungsberater uns wirklich darüber auszutauschen. Und du hast noch nicht angefangen, mir wirklich die individuellen Übungen für meinen Hund an die Hand zu geben.
Ja.
Also alleine jeweils das wäre schon locker, weiß ich nicht, 2 Stunden nur das. Und dann hast du noch nichts davon umgesetzt. Dann weißt du es nur. Ne? Also, irre, was für ein komplexes System das eigentlich ist. Wenn man Agility mal betreiben würde, wie ein Hochleistungssportler in einer anderen Sportart.
Und jetzt will ich aber schon auch noch ergänzend dazu sagen, jetzt reden wir hier von Hochleistung und was weiß ich, aber ich denke, es sind ja doch, mich auch eingeschlossen, man kommt immer wieder an den Punkt und viele drumherum, da ist man unzufrieden in seinem Training und da reden wir noch gar nicht von der Spitze und dass wir deutsche Meisterschaften und weiß ich was laufen wollen. Aber ich denke, auch für das eigene Training kann man so viel verändern und diese Unzufriedenheit, was immer wieder kommt, oder auch diese Fehler, die immer wieder kommen, dass man da, wie du sagst, vielleicht noch mehr erreichen kann, weil es halt Neuland ist. Und wenn man mit so einem Wissen schon was umsetzen kann, glaube ich, dass sich automatisch ganz viel tut. Und wir sind stolz auf das Tun vom Hund. Wir nehmen das bewusster wahr. Und wir haben vielleicht eher Erklärungen dafür, woran es liegt. Und dass es vielleicht nicht nur Technik ist oder du musst an dieser Stelle sein, sondern dass da weitaus mehr dazu einfach notwendig ist. Und das ist auch, wenn ich ein Seminar gebe, das ist mir so wichtig. Ich sag auch, wie du gerade eben, ich gebe ganz viel Informationen her, ganz viel Wissen. Danach muss man das erstmal umsetzen. Und das ist mir aber alles nicht so wichtig wie dieses Bewusstwerden vom eigenen Hund. Was habe ich hier für einen Hund? Wie zeigt der Kompensation an? Wie, wenn ich auch die Leute frage, sitzt dein Hund immer so? Meinst du, viele können mir beantworten, wie ihr Hund sitzt? Und das ist ja nicht mal, dafür müssen sie keine Physio, kein Therapeut, kein Tierarzt sein. Bewusst wahrnehmen, wie sitzt mein Hund, wie liegt mein Hund, wie steht mein Hund. Läuft der Hund immer so? Keine Ahnung. Aber wir gehen doch jeden Tag mit ihm Gassi. Wir sehen ihn im Garten, wir sehen ihn bei uns im Haus rumlaufen. Ich muss doch irgendwie ein Gefühl dafür. Aber das muss ich mir erstmal bewusst machen. Wenn ich das halt nicht bewusst anschaue und mir irgendwo abspeichere, dann merke ich halt auch keine Veränderung. Und ich glaube, das ist so der erste Schritt. Erstmal so dieses Bewusstmachen, sich dann informieren, offen sein für neue Sachen und das dann, und dann kommt ja erst später dieses Ausprobieren und das Handling dazu und.
So spannend. Ich habe vor ein paar Wochen auf Instagram, weil ich ja so ein richtig geiler Instagrammer bin, eine Umfrage gemacht, wie hoch das Interesse an so Mentaltraining im Agility wäre. Und mal davon abgesehen, dass es meine erste Umfrage war, die ich überhaupt jemals gemacht habe. Aber ich habe noch nie auf irgendetwas, was ich gepostet habe, so viele Rückmeldungen bekommen wie auf diese Frage. Also, das scheint wirklich viel Interesse in unserem Sport dahingehend zu geben. Und dann habe ich irgendwann nochmal gefragt, was Wünsche wären an so Mentaltraining. Und natürlich kommst du dann immer wieder auch so an diese klassischen Sachen wie Parcoursbegehung, nicht nervös sein und so. Und da kannst du dann wieder den Bogen spannen, ne? Wie machst du eine Parcoursbegehung im Training und wie machst du sie im Turnier? Seltenst erlebe ich auf meinen Seminaren, dass Leute eine Parcoursbegehung so machen, wie sie sie dann im Turnier machen. Im Turnier bist du wahrscheinlich sehr fokussiert, aufmerksam, gehst da durch, schon mit ein bisschen Anspannung. Dann stehen die anderen dir eher im Weg. Im Training ist eher so, wenn da jemand im Weg steht, fängst du nochmal an zu quatschen.
Oder du läufst außen rum oder
Genau, ja.
bleibst kurz stehen.
Ja,
Ja.
ja, ja. Spannend. Oder wenn es dann um Warm-up-Routinen geht. Zum einen natürlich sich körperlich aufzuwärmen, aber zum anderen, wie machst du dich dann auch in deinem Kopf jetzt warm? Also gehst du, ne, 3 Starter, bevor du dran bist, nochmal den Parcours durch? Oder was ist deine Routine? Was machst du immer, wo du weißt, dass dir das hilft? Viele machen auch einfach irgendwas, ohne dass sie überhaupt wissen, ob es ihnen hilft. So, weil man sich auch darüber, also ich nehme mich da gar nicht raus, ne? Alles Sachen, wie gesagt, die mir irgendwie klar sind, aber über die ich bewusst noch nie so in Gänze nachgedacht habe. Richtig klar. Also woran messe ich überhaupt, ob mir das gut tut oder nicht? Also nur weil ich glaube, dass mir das gut tut, heißt es noch lange nicht, dass mir das auch gut tut. Ja, super spannend alles, finde ich. Richtig spannend.
Ja, und ich bekomme ja ab und zu mal so ein paar Bröckchen von dir hingeworfen und ich würde tatsächlich noch über eine Sache ganz gern reden, die ich halt auch total spannend fand und so noch nie gesehen habe. Vielleicht kannst du uns da noch mal einen Einblick geben, wo du gesagt hast, dass man auch lernen muss, verlieren zu können oder halt eine Niederlage oder so.
Ja,
Das wäre mir echt noch wichtig, weil ich das so bewusst noch nie wahrgenommen habe und
ja.
fand das echt interessant.
Guck mal, es ist so viel, ey, dass ich das jetzt gar nicht mehr gesagt hätte, weil, ey, das sind so mega viele Themen. Das war richtig krass. Und zwar, das allererste, was die ihren Leistungssportlern beibringen, ist, bei einer Niederlage die Verantwortung für die Niederlage zu übernehmen. Niemand anderes als du selber hat Schuld daran, dass du gerade verloren hast. Selbst wenn es eine Fehlentscheidung war, hast trotzdem du die Schuld. Spiel halt so, dass es gar keine Situation gibt, wo man eine Fehlentscheidung treffen kann. Und das finde ich so krass. Also immer wieder, also und immer und immer und immer wieder kriegen die gespiegelt, übernimm die Verantwortung dafür. Weil wenn du nicht die Verantwortung für deine Niederlage übernimmst, steht es dir eigentlich an anderer Stelle auch nicht zu, die Verantwortung für den Sieg zu übernehmen. Ja, du kannst nicht sagen, ich habe gewonnen, weil ich ein geiler Hengst bin, aber ich habe verloren, weil der Schiedsrichter scheiße war, weil es geregnet hat, weil der Parcours scheiße war. Nee. Das ist deine Verantwortung. Du hast verloren und die Verantwortung dafür trägst nur du. Dann trainier die Sachen, die da stehen. Außer sie sind gefährlich für den Hund, dann tret halt bitte einfach nicht an. Also auch das wäre ja mal ein richtig geiles Statement. Der Parcours ist so gefährlich für den Hund, wie er da steht. Die Linie ist scheiße. Ja, dann habt doch die Eier und sagt, ich laufe das nicht mit meinem Hund. Wäre doch richtig geil. Ja, oder geh doch zum Richter und sag, ey, aus meiner Sicht ist das gefährlich. Was hast du dir beim Planen gedacht? Welche Linie hast du da vorgesehen? Vielleicht erkenne ich sie ja gerade nicht. Ist immer ein bisschen wohlwollender dann noch. Und wenn der dir dann aber genau die Linie sagt, die du gefährlich findest, ja, okay, dann meld halt ab. Ja, vielleicht sind da sogar 40 andere Leute, die genau dasselbe denken, aber sich halt nicht trauen, den ersten Schritt zu gehen, so. Ja. Und auch ein Richter darf ja mal daneben greifen. Also, das ist auch auf Seminaren manchmal. Du baust es auf und es sah auf dem iPad anders aus, als es dann aussah. Oder als es dann aussieht, wenn du es aufbaust, so. Na klar, kannst du noch was korrigieren und so, aber deine eigentliche Idee ist ja dann futsch. So, das kann ja mal passieren, ist ja auch nicht schlimm. Aber ansonsten, es ist halt deine Verantwortung, wenn du verlierst. Und du kannst nicht irgendjemand anderen die Schuld dafür geben. Es ist nicht dein Mann oder deine Frau schuld, weil sie morgens den Kaffee falsch gekocht hat oder, nee, ist deine Schuld. Punkt. Ja, so.
Fand ich halt ein krasses Statement und wie gesagt, habe ich halt so noch nie gesehen. Ich denke, das ist so ein bisschen menschlich, dass man sagt, naja, das oder das. Auch da kann ich mich selber an Sachen erinnern, wo ich mitgefahren bin in dem Wettkampf und gesagt habe, oh ja, hier, da war es matschig und was weiß ich und deshalb bin ich da stecken geblieben und deshalb hat der Hund immer gezogen. Aber habt ihr vielleicht, das würde mich jetzt noch interessieren, auch darüber geredet, warum das so ist, dass man irgendwie mental automatisch allem anderen die Schuld gibt, dann sind es die Mitmenschen, dann ist der freilaufende Hund, der Richter, die Bedingungen, der Hund, was auch immer, aber nicht, dass man selber dafür diese Verantwortung. Habt ihr darüber
Ja,
geredet?
haben wir. Weil du dir dann ja selber eingestehen musst, dass du gescheitert bist. Oder in der Analyse deiner Vorbereitung, dass du in deiner Vorbereitung etwas vergessen hast und nicht darüber nachgedacht hast, dass dieses Szenario so eintreten kann. Du hast es nicht trainiert.
Das heißt, die gehen so weit, dass sie wirklich auch äußere Faktoren, Worst Case, mittrainieren. Ah, krass.
Die gehen so weit, dass die also dass die das durchspielen sogar. Also die machen dann so, und das auch für mich, ich sitze dann und sagen die das so und ich denke so, ja, lächerlich. Die packen den AirPods rein und die hören 90 Minuten Buhrufe und Gepfeife. Und ich dachte so, ja, okay, dann, ja und dann, also du weißt, dass es von AirPods kommt. Nee, wir haben das auch gemacht. Nach 5 Minuten, wenn dein Kopf sich mit was anderem beschäftigen musst, weißt du rational nicht mehr, dass es AirPods sind, sondern du wirst beschallt mit Buh, verpiss dich, scheiße, du bist schlecht. Und das nimmst du ja nur noch also im Unterbewusstsein wahr, weil du bist ja fokussiert auf die Aufgabe, die du da lösen musst. Und dann ist auch ganz egal, was du machst. Dafür muss ein Fußballspieler kein Fußball spielen und ein Agility-Sportler muss kein Agility machen. Du kannst einfach nur zum Beispiel jonglieren. Jonglier einmal, wenn du jonglieren kannst, ohne diese Buhrufe und ohne all das und dann damit. Ey, das macht sofort was mit dir. Und dann fangen die ja an, also ne, wenn das noch nicht deine Grenze von Druck ist, dann erhöhen die den Druck, bis sie an deiner Druckgrenze angekommen sind. Und jeder hat diese Grenze irgendwo. Und deswegen muss es halt so individuell sein, dieses Training. Und dann setzen die da an. Ey, das ist irre. Und dann reflektieren die das, oder, ne? Und dann gucken die halt, okay, was kannst du halt in diesem inneren Gespräch mit dir selber verändern, damit das funktioniert? Und das ist halt mega spannend. Und dann siehst du sofort, dass es funktioniert. Also in ganz kleinen Schritten schon so, ne? Klar, du kannst kein Wunder erwarten, aber die geben dir jetzt sofort so ein, zwei Notfallhilfen an die Hand. Dann probierst du das alles nochmal und glaub nicht, dass du dann dasselbe nochmal machst. Nein, nein, darauf bist du dann ja vorbereitet. Das könntest du ja dann einfach reproduzieren. Dann kommt irgendeine neue Scheiße und du stehst da wieder und denkst, oh, und dann kommt irgendwann der Moment, wo du denkst, warte mal, okay, ich mach das. So, und dann merkst du schon, okay. Und es ist erstmal nichts passiert, außer, dass du dir bewusst darüber geworden bist, dass du schon wieder in dieses Strugglen kommst oder schon wieder dieses Spiel mitspielst, was von außen dir aufgedrückt wird. So. Richtig spannend.
Irgendwie jetzt lustig auch für mich, das alles so zu hören, weil in meinem Kopf ist so krass, ich glaube, ich mache ganz viel einzelne Komponenten, nicht mit diesem Wissen dahinter, sondern ich habe aus einer anderen Motivation gerade dieses Bewusstwerden, was mir halt so arg wichtig ist, was ich auch weitergebe. Dann mache ich Übungen mit den Hunden und stelle die auch an den Seminaren vor, dass klar, am Anfang ist mal die Balancekissen, die lernen mal einen Touch, Kommandos, dann statische Stabilität, dynamische. Und dann gehe ich aber irgendwann, wenn ich sage, von dem Sporthund erwarte ich ein bisschen mehr, als wenn man das mit einem Haushund oder mit einem Hund mit HDED irgendwie so zur Prophylaxe macht oder auch für die Erkrankung. Und von dem Sporthund sage ich dann, nee, man hat ja immer äußere Faktoren, die mitspielen. Und dann setze ich die aufs Luftkissen und renne drumherum und tu klatschen. Oder unsere Hündin, du kennst die Bumblebee, wie spielzeugbegeistert sie ist. Du hast es live erleben dürfen. Und dann setze ich die auf das Luftkissen und laufe um sie herum und werfe einen Ball. Und wenn ich den nur in die Luft, das ist für sie, das stört ein Gambit gar nicht. Der steht dran und sagt, boah, ja, wenn da jetzt kein Schutzdiensthelfer steht, dann ist so ein Ball gar kein Stress für mich, ja. Und die Bumblebee, die zittert da und sagt, boah, deshalb, wie du sagst, die Grenze von jedem Hund kenne ich ja so ein bisschen auch. Und das mache ich schon. Dann lasse ich schon allein, sonst bin ich halt in Wohnzimmer, Halle, wo auch immer und trainiere. Dann lasse ich Radio laufen. Ist schon was anderes, ein äußerer Faktor. Dann gehe ich rum und klatsch oder ich frage mal jemand anders, ob er um den Hund drum herum läuft, während ich trainiere. Also eigentlich mache ich schon eine Sache. Dann mit der Meditation, mit dem Yoga. Aber ich habe das noch nie zusammengepuzzelt. Mhm. Ich habe eigentlich so gefühlt, gerade in meinem Kopf, ich habe mein Puzzle mal angeschaut, ausgepackt, ausgebreitet, die Puzzleteile liegen bereit, die haben schon ein Bild drauf, aber ich habe einfach noch nicht angefangen zu puzzeln. Ich habe das einfach irgendwie noch nicht für mich zusammengesetzt, weil das bis zu der Folge jetzt, das waren halt einzelne Teile, die ich alle gemacht habe und die ich alle kenne und die ich alle für wichtig erhalte, aber noch nicht mit diesem Komplex dahinter. Mega.
Genau, und also das war eine der spannendsten Erkenntnisse so. Die sagen wenig, was ich nicht schon mal irgendwo gehört habe oder was man vielleicht sogar unbewusst schon mal irgendwo gemacht hat. Aber die sagen halt, der Gamechanger ist, dass du das bewusst kannst. Hm. Und zwar nicht bewusst bei dir zu Hause im Wohnzimmer, wenn alles schön ist, sondern bewusst, wenn du über deiner Grenze des auszuhaltenden Drucks bist. Und das ist halt richtig verrückt. Und das musst du halt üben. Und dann verschiebt sich diese Grenze natürlich immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Es gibt irgendwie Studien dazu, dass in der ersten Woche schon 15% Leistungssteigerung ermöglicht werden können. Und das ist ja gigantisch. Also
Wahnsinn. Wenn du jetzt überlegst, 15%.
Eine andere Studie. Und na klar, du kannst jetzt anfangen, all diese Studien auch zu hinterfragen oder zu hinterreden. Ne? Die haben natürlich auch alle ihre Kehrseite der Medaille. Aber es gab zwei Tischtennisspieler, die beide neu mit Tischtennis angefangen haben. Beide körperlich fast gleich alt, so, ne, also so identisch wie möglich. Ja, es sind nicht dieselben Personen, aber der eine hat Mentaltraining bekommen, der andere nicht. Und sie haben dasselbe Techniktraining und dasselbe Tischtennistraining bekommen. Und es war eine Leistungsunterscheidung von über 200%. Und das kannst du ja nicht nur dann herreden mit, der ist genetisch dann vielleicht doch besser für den Sport geeignet. Also, nein, das
ist 5%, ne? Ja, genau.
Oder muss auch 50 oder was auch immer, aber es kann keine 200% der Unterschied zwischen du hast Tischtennis gelernt und hast gleichzeitig Mentaltraining gemacht und du hast Tischtennis gelernt und du hast kein Mentaltraining gemacht. Also gigantisch.
Über welchen Zeitraum?
Kann ich dir das im Kopf nicht sagen.
Weiß nicht. Okay. Aber das Mentaltraining aber von der ersten Stunde, wo er auch Tischtennis gelernt hat.
Ja, sofort parallel dazu ins Mentaltraining gegangen.
Ja. Finde ich auch super spannend, weil oft ist ja dieses Mentale so, wird auf das Gleis gestellt, wenn man Probleme hat oder wenn man nicht weiterkommt, dann muss halt das Mentale, aber dass das eigentlich vielleicht schon zum Fundament dazugehören sollte, ne? Von, wir machen so viel Basisarbeit mit den Hunden, egal in welcher Sportart oder auch im Alltag, aber auch Hundetraining, kannst du selber auch als Hundetrainer, das geht ja an das Mentale immer ran, von Mensch und Hund, aber dass man das irgendwie nicht ins Training fest mit dazu nimmt, ne, das ist schon spannend, sondern immer das nur wie als Medizin sieht, wenn da halt ein Problem steht oder wenn ich noch erfolgreicher werden will, dann muss ich so ein mentales, aber davor, vielleicht das als Hobby mache, solange ich das so just for fun mache, brauche ich das ja irgendwie nicht.
Ja, wir haben zum Beispiel auch so ein Gerät kennengelernt, was deine Leitfähigkeit der Haut misst und das schlägt quasi aus bei Stress oder bei Erholung, also es geht hoch oder runter. Und so kannst du zum Beispiel Stressfaktoren messen. Also hinter Traurigkeit steckt oft nicht Traurigkeit, sondern Wut. So, und wenn du also jetzt immer probierst, an einer Traurigkeit zu arbeiten, aber du hast gar kein Traurigkeitsproblem, sage ich mal, sondern ein Wutproblem, dann kannst du 4 Jahre lang daran arbeiten und es wird sich nicht verändern. So, und das ist halt mega spannend. Wir haben zum Beispiel also dieses Messgerät angelegt und dann sieht ein Sportler sich selber auf Video. Und dann kannst du, obwohl das ja, der sieht sich ja selber nur noch, aber das Gehirn erinnert sich quasi daran durch diese Bilder und das Stressding schlägt genau da aus, wo danach ein Fehler passiert.
Krass.
So verrückt. So, und dann sagen die quasi, im Training setzt du jetzt an, dass diese Situation für dich nicht mehr stressig sein darf. Und dann lernst du halt Taktiken, um dich, ne, wenn du zum Beispiel, weil ich hab's dann so für mich adaptiert, du weißt, Wippe mit einem Franzosen dahinter ist immer grenzwertig. Fängst du ja schon an, dir Gedanken darüber zu machen. Und da lernst du quasi Techniken, ja, wie du quasi diesen Stressor oder Stressfaktor aus deinem Kopf rausnehmen kannst. Sodass du gar nicht mehr negativ über diese Sache denkst.
Und ich denke auch, total gut jetzt mitzunehmen ins AG. Schon allein jetzt Riesenthema Kontaktzone. Der trifft nicht, der trifft nicht, der trifft nicht, der trifft nicht.
Genau, ja, genau. Ja.
Und wenn du das jetzt, und das ist ja schon das Bewundernswerte beim Menschen, du kannst so viel erzählen. Ja, wir machen uns auch viele Gedanken. Manchmal denke ich auch, wir zwei machen uns irgendwie zu viele Gedanken. Aber wenn du das jetzt belegen kannst, und das ist ja so typisch Mensch, wenn man das schwarz auf weiß sieht oder irgendwas messen kann, dann glaube ich das, dann stimmt das ja auch. Und das wäre halt, ich denke, gerade für solche Sachen super interessant, weil da kannst du es ja aufweisen. Guck mal, es ist so, das ist nicht mein Empfinden, das ist nicht meine Beobachtung, das ist nicht meine Interpretation. Hier, schwarz auf weiß. Laptop, schau an, hier, das hattest du am Finger, krass.
Ja, ja, ist richtig krass, ist richtig krass. Und dann aber auch zu sehen, wie du quasi, also dieses, dieser Ausschlag da ist auf dem Bildschirm und dann leiten die dich an, dass du dich entspannst und auf einmal geht das runter und du denkst so, ey, irre, geil, ja. So, und dann geht's halt wieder darum, und das ist dann wieder der schwere Part, der mit Training verknüpft ist, dass halt in deiner für dich Drucksituation bewusst wahrzunehmen und bewusst umschalten zu können, sodass du quasi nicht, dass deine Glühbirne nicht durchbrennt, sondern ja, du das halt regulieren kannst. Und auf der anderen Seite, dass du halt auch nicht zu gechillt bist, ne? Also zu gechillt ist genauso schlecht wie zu motiviert. So. Mhm. Also auch logisch, ne? Aber so genau diese Mitte davon zu finden, wie komme ich dahin, dass ich genau in diesem für mich perfekten Zustand bin. Und dann jetzt wieder die mega spannendste Frage, und wie kriege ich den Hund dahin, dass er in dem für sich perfekten Zustand ist, um diese 30 Sekunden, 35 Sekunden, was auch immer, perfekt abzuliefern. Und wann fängt das an? Fängt das eine Stunde vorher an? Fängt das 5 Minuten vorher an? Wo fängt es an, dass ich da aktivieren muss oder regulieren muss bei mir und bei dem Hund, damit wir da sind?
Weil wenn ich das halt, denke ich, als Mensch beobachte, ist es ja wieder nur menschliche Interpretation, was ich denke, ist der Hund gestresst, ist er nicht gestresst, hat er Angst, hat er keine Angst, aber es ist ja noch nicht vielleicht wirklich das. Da wäre es wieder schön, mit ihm reden zu können, aber ich denke auch, dieses Gerät für den Finger ist nur für den Mensch, nicht für den Hund, oder? Konzipiert.
Das können, glaube ich, weiß ich, also ich kann es nicht sagen, ob man Hautleitfähigkeit bei Hunden messen kann. Wäre mal eine Frage an irgendeinen Tierarzt, der hier zuhört.
Ja, also kenne ich mich jetzt auch nicht aus und kann ich auch nicht beantworten. Wäre aber natürlich super spannend und da müsste ja irgendwie was sein, was man halt gut befestigen kann, was auch beim Rennen nicht abfällt.
Ja. Ja. Aber wäre spannend, mal zu wissen. Weiß ich auch nicht, ob Hunde da, also ob Naja, also ich kann es wirklich nicht beantworten. Ich kann noch nicht mal sagen, ob Stress quasi dann auch über die Haut bei Hunden sichtbar gemacht werden kann oder nicht.
Die schwitzen ja auch nicht so über die Haut wie wir, ne? Die geben ja mehr über Zunge und Pfoten ab.
Ja, aber ist jetzt also noch nicht mal gefährliches Halbwissen, weil ich kann es einfach gar nicht beantworten.
Ja, aber auch hier vielleicht hört ja tatsächlich der ein oder andere zu, der da eine Antwort darauf kennt, und dann würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn er uns diese mitteilt oder auch, ja, oder auch so Gedanken, auch hier wieder der Aufruf, wie immer, wenn eure Gedanken jetzt auch schwirren und ihr vielleicht auch vielleicht schon Erfahrungen mit Mentaltraining gemacht habt oder das noch nie gemacht habt, aber irgendwas dazu noch wissen wollt, jetzt sitzen wir an der Quelle. Ich denke auf jeden Fall, dass wir nochmal eine Folge mit dir aufnehmen werden, wenn du noch mal ein paar Stunden da in deiner Fortbildung verbracht hast, weil dann kommen ja wieder neue Inputs. Und ich finde es einfach so ein spannendes Thema, dass ich denke, da lohnt es sich nochmal, eine Folge aufzunehmen.
Auf jeden Fall. Wir haben ja heute zum Beispiel auch noch gar nichts über das Thema Konzentration. Ne, auch das ist ein riesengroßes Feld. Oder Motivation, riesengroßes Feld. Irre. So, und wenn man das dann von den Menschen auf die Hunde runterbricht, dann ist es halt mehr als nur einen Ball in die Hand zu nehmen. Ja. Ja, also wenn ich mir auf einmal Gedanken darüber mache, dass Motivation etwas mit Erholung zu tun hat. Irre. Also richtig geil. Auch irgendwie jedem klar. Aber so auch das mal ganz genau anzugucken, ja, mega spannend.
An dieser Stelle muss ich tatsächlich dir ein Lob aussprechen. Du hast mir einen ganz, ganz wichtigen Satz mit in mein Leben gegeben, dass ein Lob oder was ein Lob ist, entscheidet derjenige, der gelobt wird, hast du schon öfters mal gesagt. Und ich habe mir dann auch wirklich das sehr zu Herzen genommen. Und für die Amila, die spielt super gut mit Spielzeug. Die frisst, wenn du dir ein Leckerli reinschaust, die geht an den Futterautomat, alles. Aber für mich war immer das Gefühl, das ist noch nicht so voll ihre Erfüllung. Also die nimmt es als Lob an, die findet das alles cool, aber sobald es weg ist, ist es jetzt kein Weltuntergang. Auch wenn ich stimmlich, die freut sich darüber, die wedelt, die springt mich an. Aber was einfach ihre, keine Ahnung, Passion, Leidenschaft ist oder wo sie einfach voll drin aufgeht, ist Schlecken. Die schleckt für ihr Leben gern, weißt du, dieses Abschlecken. Und dann habe ich gedacht, finden ja die meisten jetzt nicht, also die dürfen mich mal abschlecken, aber so dieses Dauerbeschlecken finde ich echt anstrengend. Aber für sie ist das halt am meisten bestätigend. Warum auch immer, ich kann es mir nicht erklären. Jetzt habe ich echt angefangen in der Unterordnung, weil ich ja wusste, auch an der Prüfung, ich habe kein Spielzeug, ich habe kein Futter. Ich kann sie loben, aber sie findet es halt nicht so geil. Wenn ich zu hoch lobe, dann geht sie mir aus der Position. Total lustig. Ich habe angefangen, dass ihre Bestätigung war in der Grundstellung, wenn sie etwas gut gemacht hat, die darf mich abschlecken. Das heißt, ich bin zu ihr runtergegangen und sie durfte mir über die Backe praktisch schlecken, ohne die Position zu verlassen. Und dann hat die sich voll gefreut. Und dann hat meine Freundin erst einmal zugeschaut und gesagt, mein Gott, das sieht ja so süß aus, aber irgendwie auch total verrückt. Wer kommt auf die Idee? Und das war aber für sie, und das habe ich bei der Prüfung gemacht, das ist kein unerlaubtes Hilfsmittel. Der Hund hat seine Zunge dabei, ich habe mein Gesicht mit dabei. Der Hund schlägt mich ab. Und für sie war das so eine Bestätigung, dass sie einfach konzentriert durchgab. Und ich hatte schon so ein bisschen Bedenken. Ich bin nämlich keine, wo so ein BH-Schema vorher ohne Spielzeug oder ohne Bestätigung durchläuft. Mein Hund kriegt bis zum Tag der Prüfung immer Bestätigung und ich laufe auch nicht die volle Konzentration ohne Bestätigung durch. Und dann ist natürlich schon so dieses innerliche, hält der Hund die Konzentration mit dem ganzen Drumherum oder nicht, mit meiner Nervosität, wie kommt sie damit klar? Und durch dieses Abschlecken konnte ich sie ja bestätigen. Und das war so schön, von daher danke an dich. Und das war echt cool, wie du auch sagst, jetzt kam es mir nur, weil du Motivation und so gesagt hast. Finde ich auch echt super spannend, freue ich mich auf eine weitere Folge. Aber auch da einfach haben wir ja auch schon oft appelliert, so den eigenen Weg zu finden von dir und deinem Hund. Habe ich jetzt noch nie bei jemand gesehen, dass der sich abschlecken lässt als Bestätigung oder als für den Hund. Aber es hat halt mega was gebracht, ne? Und ich konnte es halt machen und das war richtig toll. Und für sie war das, glaube ich, das größte Lob. Und sie wusste, sie macht es gerade richtig. Und sie kann, glaube ich, auch tatsächlich in diesem Moment kurz entspannen. Weil einfach das Schlecken für sie halt auch was Entspannendes hat, wie auch immer. Und da ist sie dann richtig runtergefahren und danach wieder, okay, und jetzt kann ich mich konzentrieren.
Cool, das freut mich. Also nicht, dass sie dich abschleckt, sondern dass sie da euren Weg ja, ist cool. Finde ich richtig gut. Und so ist es halt in allem so. Ne? Also es muss halt einfach... Und daran glaube ich immer mehr. Es muss halt nur für dich und deinen Hund passen. Und der Rest ist halt vollkommen egal, ey. Vollkommen Banane. Solange das für dich und deinen Hund fein ist, ist alles gut. Cool.
Sehr schön. Vielen Dank für all deinen
Einblick in das, was du durfte.
Ja, wirklich sehr schön. Ich denke, man kann da viel, viel, viel mitnehmen für sich oder auch viele Gehirnwindungen, die nun anfangen zu arbeiten. Danke, dass du uns überhaupt diesen Einblick gewährt hast.
Sehr gerne. Und wenn du mal Bock drauf hast, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir das mal kombinieren. Also Physio und mental und mal gucken so, ne? Also natürlich braucht es für einen Sprung einmal diese richtige Sprungtechnik und dann deine körperlichen Voraussetzungen, aber halt auch das Mentale. Und dass wir das vielleicht mal probieren. Heute waren schon richtig coole Ansätze, finde ich, wo du dann aus deiner Arbeit sofort irgendwie so, ja, krass, guck mal da und so. Ich glaube, dass es da mehr Überschneidung gibt, als man am Anfang denken würde so. Hätte ich Bock drauf, da mal hinzugucken.
Ja, gerne.
Cool. Dann wünsche ich dir erstmal einen schönen Tag und wir hören voneinander.
Dir auch. Ciao, ciao.
Ciao, Miri.